Domradio Menschen
Podcast. Es nervt ihn, wenn Menschen vorsichtiger reden, nur weil sie wissen, dass er Jude ist. Michael Rubinstein versteht sich als deutscher Jude oder deutscher jüdischen Glaubens und ist Geschäftsführer des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden von Nordrhein. Michael Rubinstein steht für den Dialog der Religionen und hat zum Beispiel mit der Islamwissenschaftlerin Lamia Kador ein viel beachtetes Buch über den Alltag von Juden und Muslimen in Deutschland geschrieben. Warum Michael Rubinstein als parteiloser Kandidat Oberbürgermeister von Duisburg werden wollte und was er seiner Tochter Miriam auf den Weg mitgeben möchte, das erzählen wir in dieser Sendung Menschen. Herzlich willkommen, Michael Rubinstein. Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. Die Sendung Menschen beginnt mit dem Fragebogen Michael Rubinstein, weil unsere Gäste sich selber vorstellen. Deswegen bitte Name.
Michael Rubinstein.
Alter?
45.
Beruf?
Diplom-Medienwirt und aktuell Geschäftsführer des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden von Nordrhein.
Berufung?
Mit jüdischen Menschen, für jüdische Menschen jüdische Arbeit machen.
Okay, Religion jüdisch ist klar, aber wie gerne?
Super gerne.
Von meiner Mutter habe ich?
Die dunklen, festen Haare und den Durchsetzungswillen.
Ohne meinen Vater?
Bitte?
Ohne meinen Vater?
Wäre meine Welt sehr viel ärmer.
Einen Zwillingsbruder haben heißt in meinem Fall?
Einen Vertrauten an meiner Seite zu haben, mit dem ich mich ehrlich und offen zusammensetzen und raufen kann.
Dass mein Großvater trotz geglückter Flucht vor den Nationalsozialisten so eine Sehnsucht nach Köln hatte, hat mir
vieles auf den Weg gegeben, was und wer ich heute bin.
Dass meine Mutter in Israel geboren ist, ist für mich?
Ist für mich eine schöne Angelegenheit, mit der ich mich aber nicht so wirklich tagtäglich beschäftige.
Mit 15 wollte ich vor allem?
Wollte ich vor allem sein, wer ich bin und Fernsehmoderator werden.
Fernsehmoderator werden. Einen besonders fleißigen Bruder, Zwillingsbruder zu haben war?
Anstrengend und herausfordernd.
In meinem ersten Artikel in der Zeitung Freitag habe ich geschrieben?
Ich bin deutscher jüdischen Glaubens.
Ein Jugendzentrum habe ich gegründet, damit
es in Aachen auch ein jüdisches Jugendzentrum für jüdische junge Leute gibt.
Ins Radio wollte ich um?
Um mich mitzuteilen, zu kommunizieren und mitzubekommen, wie die Menschen auf das reagieren, was ich sage und wie ich sage.
Medienwirt zu studieren oder dieses Studium zu machen, um Medienwirt zu werden, davon habe ich mir vor allem versprochen.
Ein Rüstzeug für das zu bekommen, von dem ich glaube, dass ich es am besten kann. Und ich bin halt ein Mensch, der sich immer mit den Medien beschäftigt hat.
In der Künstleragentur Paul Spiegel konnte ich
aus einem Talent einen Beruf machen.
Von Paul Spiegel habe ich gelernt.
So wie man in den Wald hineinruft, schallt es auch hinaus, mit den Menschen höflich umzugehen, aber trotzdem bestimmend zu sein.
Frankfurt hieß für mich
toller Job und eine Stadt, in der ich nie hin wollte und dann doch ganz glücklich war.
Wie die Rubrik in der Zeit. Da wollten Sie nie hin, aber jetzt sind Sie mal da. Als ich Vater wurde, wusste ich,
jetzt wird alles anders im positiven Sinn.
Aus der Wirtschaft weg und zu den jüdischen Gemeinden hin wollte ich, weil?
Weil ich festgestellt habe, dass ich nicht der klassische Mensch für die Wirtschaft, sondern eher der klassische Mensch fürs Sozial und fürs Herz bin.
Ein modernes jüdisches Gemeindeleben ist für mich
von der Wiege bis zur Bahre anspruchsvoll, herausfordernd, zukunftsorientiert, ohne die Vergangenheit zu vergessen.
In Düsseldorf leben heißt?
Zu Hause zu sein.
Oh. An meiner Religion liebe ich besonders
die Klarheit und dass wir uns auch als Volk verstehen oder gerade als Volk verstehen, das Zusammengehörigkeitsgefühl.
Als ich gefragt wurde, ob ich für den OB in Duisburg kandidieren würde, habe ich ja gesagt, weil
ich es eine große Ehre und Herausforderung empfunden habe und immer gesagt habe und immer sage, wer kritisiert, muss auch selber anpacken.
Das Ergebnis der Bundestagswahl 2017 ist für mich
erschütternd.
Dass meine Eltern wollten, dass ich einen deutschen Pass habe, finde ich
konsequent und gut.
Antisemitismus ist in Deutschland
weiter verbreitet, als man denkt.
Interreligiöser Dialog ist mir wichtig, wenn?
Wenn er offen, ehrlich, nachhaltig ist und nicht der Minimalkonsens Ziel des Ganzen ist.
Das Buch mit Lamia Kador wollte ich schreiben, um
zu zeigen, dass Juden und Muslime sehr wohl miteinander friedlich können.
Meiner Tochter wünsche ich vor allem,
dass sie ihren Weg geht, glücklich wird und am Ende dann sagen kann, ich habe alles soweit richtig gemacht.
Gott ist
mein Halt.
Ich freue mich. 2 Stunden mit Michael Rubinstein.
Domradio. Menschen.
Heute zu Gast ist Michael Rubinstein. Ich mache das bestimmt heute irgendwann mal falsch. Er ist Geschäftsführer des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden von Nordrhein. Michael Rubinstein, die Menschen fragen mich immer, warum lädst du denn jemanden ein? Und in diesem Fall würde ich sagen, einfach weil ich sie kennengelernt habe. Kennengelernt habe ich sie bei der interreligiösen Friedenswallfahrt von Kevela. Die ist noch von Robert Neudeck initiiert worden. Das wollte er unbedingt machen, hat es 2015 auch ins Leben gerufen. 2016 wollte er das wieder machen. Dazwischen ist er dann gestorben. Und ich stand dann da und habe so geguckt, wer alles da ist. Es kommen viele Menschen, Sie zum Beispiel. Und das ist ja sonntags, es ist sonntagsnachmittags, da kann man ja viele Sachen machen. Man muss ja vielleicht nicht unbedingt auch als Geschäftsführer eines Landesverbandes der jüdischen Gemeinden von Nordrhein da seine Zeit verbringen. Sie machen das jetzt schon mehrfach. Die Frage ist, warum? Warum ist Ihnen dieser Termin wichtig?
Grundsätzlich ist es mir wichtig, weil Teil meiner Arbeit auch die Dialogarbeit mit anderen Religionsgemeinschaften ist. Das war mir auch sehr wichtig, als ich in den Landesverband gekommen bin, dass sich diese Arbeit, die ich auch davor schon gemacht habe, weiter fortgeführt wird. Und dann ist es auch das persönliche Engagement, was ich dann daran sehe. Es ist nicht nur eine Jobdescription, die ich da drin habe, sondern man muss das auch leben. Und gerade in Kevela, einem katholischen Wallfahrtsort, das ist schon was Besonderes, dass so etwas von dort initiiert wurde und auch dort durchgeführt wird. Das ist schon ein besonderes Zeichen in so einem Wallfahrtsort, wenn es dann plötzlich zum ersten Mal interreligiös wird.
Das war es ja dann jetzt schon 3-mal. Diese Wallfahrt hat den Anspruch, eine Wallfahrt zu sein und politisch zu sein. Geht das?
Es dürfte ruhig noch politischer sein aus meiner Sicht, aber grundsätzlich geht das, weil auch wenn wir vielleicht immer versuchen, Politik und Religion zu trennen, es funktioniert ja nicht. Politik wird heute mancherorts religiös tradiert und umgekehrt. Vor allem wird auch Religion politisch gebraucht, sogar missbraucht. Und von daher ist da ein Zusammenhang und ein Konnex vorhanden. Und wir haben es ja auch dieses Jahr, glaube ich, ein bisschen politischer gemacht. Es ist auch wichtig, dass man auch Konflikte, die es politischer Natur gibt, da auch in so einer Wahlfahrt auch anspricht.
Ihnen ist der Dialog wichtig. Das sieht man an dieser Wallfahrt. Das kann man auch an dem Buch sehen, das Sie mit Lamia Kador geschrieben haben. Über das Buch würde ich gerne später dann ausführlicher sprechen. Und erstmal zu Ihnen kommen. Ich habe das ganz zu Beginn schon gesagt. Sie sagen, es nervt Sie, wenn jemand aus Rücksicht auf Ihr Jüdischsein anders redet. Warum?
So kann keine Natürlichkeit und kein wirklicher, ehrlicher Umgang miteinander entstehen, wenn man immer so den Eindruck hat, der Mensch kann mit einem nicht offen reden. Er fasst einen mit Samthandschuhen an. Ich sage ja immer gerne, Jude sein ist kein Qualitätskriterium. Man steht mir auch nicht auf der Stirn. Also entweder man mag den Mensch oder den Gesprächspartner, man schätzt den Gesprächspartner Rubinstein, findet das, was er sagt, gut oder nicht gut, richtig oder falsch. Da spielt die Religion und darf die Religion keine Rolle spielen. So versuche ich das mit meinem Gegenüber auch immer zu machen.
Und so dieses, was würden Sie denn Menschen sagen, die einfach unsicher sind oder die auf keinen Fall was falsch machen möchten? Wie kommt man denn da weiter? Wie zieht man denn die Samthandschuhe aus? Weil wenn man was falsch macht, ist das Geschrei ja auch groß.
Manchmal ist das Geschrei ja gar nicht so schlimm, weil bei Reibung entsteht Wärme und vielleicht auch Feuer. Und ich tritt ja auch manchmal ins Fettnäpfchen. Aber wenn man dann offen und freundlich miteinander darüber spricht, dann ist dann die Ehrlichkeit und die Offenheit nachher viel größer, als wenn man immer so denkt, ich kann nicht alles sagen. Ich glaube, ein echter Dialog kann nur dann stattfinden und ein echter Austausch, wenn man wirklich offen miteinander ist. Und es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten. Also von daher lasse ich mich gerne alles fragen. Sie haben natürlich recht. Es gab auch in der einen oder anderen Podiumsdiskussion, die ich gemacht habe, auch Fragen, wo ich da nicht mehr ganz so freundlich geblieben bin. Aber auch das bereichert dann ja auch.
Ich meine es nicht unbedingt Sie, sondern es gibt ja schon die Erfahrung, dass es muss man einfach schnell, da sind natürlich, ich finde das auch ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, dass deutsche Menschen da ein bisschen vorsichtiger sind, wenn es um jüdische Menschen gleich welcher Nation geht, weil die Verletzungen, weil die Wunden so tief sind, dann verletzt man schnell. Also ich finde das jetzt nicht grundsätzlich verkehrt, diese Samthandschuhe, aber...
Wir sind aber eine andere Generation und ich bin eine andere Generation. Und wenn mir jetzt jemand gegenüber sitzt, der mein Alter ist, also Mitte 40 oder auch jünger, dann soll er mich ganz normal behandeln. Da gibt es für mich jetzt nicht mehr diese Kategorien, die es vielleicht früher mal gab, Opfer, Täter, Generation, Nachfolge, das habe ich nicht. Und von daher glaube ich, dass der ehrliche und offene und unbefangene Umgang miteinander, der das einzig wahre ist, was zur Normalität und zur führt.
Sie sind Rheinländer, weil Ihr Opa so kölsch war, dass er aus Israel, wohin er vor den Nazis geflohen war, zurück nach Köln kam. Das erzählen wir. Im Domradio die Sendung Menschen. Unser Gast heute ist Michael Rubinstein. Er ist Geschäftsführer des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden von Nordrhein. Und da Nordrhein, da steckt schon der Rhein. Er ist im Rheinland geboren. Das war sowas von nicht selbstverständlich, Michael Rubinstein. Das lag am Heimweh Ihres Opas nach Köln. Und dass Ihr Opa in Israel Heimweh nach Köln hatte, das finde ich überhaupt kein bisschen selbstverständlich. Aber er hatte es.
Damit war er nicht alleine. Die deutschen Juden wurden in Israel gerne auch die Jekes genannt. Also die so Deutscher noch als Deutsch quasi. Und mein Opa ist in seinem Herzen immer Deutscher gewesen und Deutscher geblieben. Der hat sich auch sehr schwer damit getan, überhaupt Hebräisch zu lernen, Ivrit zu lernen, das moderne Hebräisch, und ist da nie wirklich zu Hause oder angekommen. Und deswegen war das auch nur konsequent, dann zu sagen, ich folge meinem Herzen und ich gehe wieder zurück nach Deutschland und zurück in meine Heimatstadt Köln. Sicherlich gehörten da auch wirtschaftliche Überlegungen dazu. Es war ja damals im neu gegründeten Staat Israel und auch nicht wirklich einfach zu existieren, seine Familie zu ernähren, meine Oma mit den beiden Kindern, also meiner Mutter und meiner Tante. Aber das war damals sehr unpopulär, nach Deutschland zurückzukommen. Und das ist quasi auch in einer Nacht- und Nebelaktion passiert, in die nur ganz wenige Menschen eingeweiht waren.
Weil es so unpopulär war.
Genau, damals ging man auch nicht als Jude wieder nach Deutschland.
Aber es war natürlich auch ein Risiko. War er sich klar, was er gemacht hat, in den 50er Jahren nach Köln zurückzukommen?
Wir haben da nie so wirklich drüber gesprochen. Aber mein Opa gehörte, glaube ich, zu den deutschen Juden, die wirklich so tief verwurzelt hier waren auch und tief und fest daran geglaubt haben, dass es hier friedlich geht und dass es hier ein gutes Leben jüdische Menschen geben kann, auch nach dem Holocaust.
War es ein gutes Leben für jüdische Menschen in den 50er, 60er Jahren nach dem Holocaust?
Es war nicht einfach, aber es war eine Zeit des Aufbruchs. Jüdische Gemeinden haben sich wieder relativ schnell gegründet. Auch unser Landesverband beispielsweise ist 1945 schon wieder gegründet worden. Es war ein anderes Judentum. Es war nicht mehr dieses deutsche Judentum von vor dem Krieg. Es sind osteuropäische Menschen hier hingekommen, haben diese Gemeinden gegründet. Und es waren lebendige jüdische Gemeinden, klein, auch geschlossen. Ich sage immer so im Nachgang, es war unser eigenes kleines selbstgewähltes Ghetto, also als Schutz, dass man auch jüdische Traditionen aufrechterhalten und leben kann. Es war sicherlich nicht schlecht. Schwierig, aber so ein Neuaufbau ist sicherlich auch eine Herausforderung. Und die Damen und Herren, die das gemacht haben, haben Großartiges geleistet.
Haben diese Herausforderung angenommen? Sie waren ja auch im jüdischen Kindergarten, habe ich gehört. Wenn wir den Blick ein bisschen weiten auf den anderen Zweig Ihrer Familie väterlicherseits, das ist nicht so glücklich ausgegangen. Ihr Großvater väterlicherseits ist im Holocaust ermordet worden. Ist das, wie, für jeden ist das anders, jeder hat seine eigene Geschichte. Wie haben Sie das erlebt, in einem Kontext groß zu werden, der eben mit dem Holocaust und Ihrer Familie, es gibt noch Ihren Patenonkel, ganz eng verbunden ist?
Es war interessanterweise, und das reflektiere ich heute natürlich ganz anders, als ich das als Kind getan habe. Es war nie ein großes Thema bei uns in der Familie. Also wir sind jüdisch traditionell groß geworden, das war also immer wichtig. Und auch der Blick zurück war wichtig. Und natürlich wussten wir Kinder, dass wir Familienangehörige verloren haben. Aber insbesondere mein Vater hat er nie großartig drüber gesprochen, auch meine Großmutter nicht. Sie haben immer gesagt, es war deutschsprachiges Rumänien, heute ist das Ukraine, den Tschernowitz. Mein Vater war jetzt zum ersten Mal seit 70 Jahren wieder dort, sehr emotional für ihn. Und so, also viel mehr wussten wir gar nicht. Also das wurde nicht besprochen. Ich weiß, es gab so einen Moment, die Frau von meinem Patenonkel, sogenannten Patenonkel, die war in Auschwitz und die hatte die Nummer am Arm. Und wir Kinder, als wir noch klein waren, wir haben dann, als wir bei meiner Oma waren, einfach meine Oma gefragt oder Tante Ellen, was hast du denn da was? So, und dann wurde uns das versucht, vorsichtig zu erklären. Und dadurch, dass wir in einer jüdischen Gemeinde groß geworden sind, sind wir über diesen Kontext mit der Shoah selbstverständlich in Berührung gekommen. Wir sind nach Auschwitz gefahren, was für mich persönlich ein sehr emotionaler Moment war, weil ich sag, man kann sich dieses Grauen dort wie an keinem anderen Ort der Welt wirklich nah vorstellen. Durch dieses Tor zu gehen, da zu stehen, das ging mir persönlich sehr nah. Das hat mich tief, tief beeindruckt. Und ansonsten war es, wie gesagt, nicht ein uns beherrschendes Thema. Aber man merkt schon, je älter die Menschen wurden, auch meine Oma, meine Gottselige, dann kam das immer weiter raus.
Ich springe mal zu Ihrem Zwillingsbruder. Der war immer sehr fleißig in der Schule. Und das ist ja immer so eine Sache, wenn man fleißige Geschwister hat. Aber wenn es der Zwillingsbruder ist, Sie waren eher nicht so fleißig, also jedenfalls nicht in der Schule. Ansonsten finde ich nämlich, dass Sie sehr fleißig waren, so im Leben fleißig. Das machen wir gleich.
Domradio. Menschen.
Unser Gast im Domradio in dieser Menschensendung ist Michael Rubinstein. Michael Rubinstein, heute sind Sie Geschäftsführer des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden Nordrhein. Mit 15 Jahren haben Sie, wie so viel in diesem Alter, ich muss nur an eines meiner Kinder denken, als der 15 war. Mein Gott, was hatte der für eine unbändige Sehnsucht nach Freiheit? Und Freiheit, das ist ein großes Wort, das ist auch ein weites Feld. Da kann man sich nach ganz unterschiedlichen Dingen sehnen. Wonach haben Sie sich gesehnt?
Zum einen nach der Selbstdefinition, mich nicht mehr hinterfragen zu müssen, wer oder was bin ich, also auch im Sinne Deutscher, Jude, Jude, Deutscher, das war schon was, aber auch auf der einen Seite wirklich das jüdische Leben zentrales Element war, also Jugendzentrum, Religionsunterricht, Engagement, auf der einen Seite der Wunsch, die Welt von außen zu sehen oder die Welt da draußen zu sehen.
Sie haben mich eben von dem Ghetto erzählt, genau. Das selbstgemachte, selbstgewählte Ghetto, und das wurde dann zu eng.
Das wurde mir zu eng, genau. Also ich wollte was anderes sehen, und damals habe ich das vielleicht nicht ganz so bewusst wahrgenommen wie heute, aber ich wusste, ich muss mal was anderes sehen, ich muss mal was anderes machen und meiner Kreativität auch mal freien Raum lassen. Und das habe ich dann das eine oder andere Mal auch gemacht.
Gucken wir auf beide Punkte. Dieses, ich musste gucken, mich definieren. Im Fragebogen habe ich, glaube ich, danach gefragt. Mit 15 oder in dieser Zeit haben Sie einen Artikel für den Freitag geschrieben, darüber, dass Sie ein jüdischer Deutscher sind. Und das war damals neu oder jedenfalls noch nicht selbstverständlich.
Ja, ich sage heute immer ganz belustigend dazu, meine Eltern hätten mich am liebsten danach 3 Tage in mein Zimmer eingeschlossen. Oh. Nein, das war natürlich scherzhaft, aber in meiner Generation zu dem Zeitpunkt, das war ja Mitte der 80er, Ende der 80er, dann zu sagen, ich bin deutscher jüdischen Glaubens, war zu der Zeit noch nicht State of the Art. Das hätten auch viele nicht so klar ausgesprochen. Für mich war das damals unglaublich befreiend. Das war wie der ausgepackte Koffer, dieses Bild hatte ich nicht mehr im Kopf und nicht mehr im Herzen, und mir war klar, ich bin Deutscher, ich bin deutscher jüdischen Glaubens oder jüdischer Deutscher. Und das kann ich mit mir selber vereinbaren, beides zusammenbringen. Und ich sitze nicht irgendwo hier, obwohl ich hier gar nicht sitzen will. Da hat sicherlich, haben sicherlich die Gene meines kölschen Opas sicherlich durchgeschlagen. Und das war für mich wirklich, wirklich befreiend.
Und dieses, also Ihre Eltern haben Ihnen diesen deutschen Pass besorgt. Was war sozusagen das, ja, das Skandalöse, weiß ich nicht, aber das, was so befremdlich war, dass es möglicherweise auch mit 3 Tage, geh mir mal 3 Tage aus dem Weg, quittiert wurde?
Ja, also wir sind ja beide, also alle 3 Kinder sind wir in Düsseldorf geboren. Wir haben direkt einen deutschen Ausweis bekommen. Wir hätten auch einen israelischen Pass haben können. Da hat meine Mutter dann den Antrag gestellt, dass wir nicht in ihrem israelischen Pass eingetragen werden. Ich bin sicher, das fiel ihr nicht leicht, weil sie einen sehr starken Bezug zu Israel hat bis heute. Es ist ja auch ihr Heimatland, da ist sie geboren. Aber wahrscheinlich der Mutterinstinkt gesagt hat, das würde bedeuten, dass unsere Kinder in die israelische Armee müssen. Und da war die Angst, glaube ich, größer als alles andere. Und deswegen hat sie das gemacht. Aber so klar zu sagen, ich bin Deutscher, zu dem Zeitpunkt, das hat sie, glaube ich, überrascht. Und vielleicht, dass ich das auch mit 15 schon so klar artikuliert habe und dass das für mich so klar war. Mein Bruder hat wahrscheinlich ähnlich gedacht, aber so nicht gesagt und viele anderen auch nicht. Und das war sicherlich irgendwo auch revolutionär und das hat ihnen, glaube ich, nicht so ganz zugesagt.
Es gibt ja immer Menschen, die das, was andere denken, plötzlich aussprechen und dann die anderen sagen, ja, das hätte ich jetzt nicht so sagen können, aber das meine ich auch so. Das war der eine Teil, diese Suche nach dem, wer bin ich, was natürlich jeder Mensch mit 15, 16, 17 irgendwie leisten muss oder es ist gut, wenn er es leistet, dann hat er es nachher leichter im Leben. Sie waren aber auch unheimlich busy in dieser Zeit. Das war dieses, die Welt da draußen kennenlernen. Ich weiß jetzt nicht, ob das alles mit 15, 16 war, aber dieses Jugendzentrum, was Sie mitgegründet haben, Sie haben Praktika gemacht, zum Beispiel bei Antenne Düsseldorf. Die Medien haben Sie so angezogen. Und im Vorgespräch haben Sie mal gesagt, ich war so ein bunter Hund. Gibt es einen roten Faden, die der bunte Hund in den Dingen gesucht hat? Gibt es da irgendwas Gemeinsames?
Das war sicherlich auf der einen Seite, so bin ich gestrickt, ich würde lügen, wenn ich es anders behaupten würde, das war auch einerseits die Selbstverwirklichung, auch das zu zeigen, was ich kann, auch das Lob dafür zu bekommen, meine Neugier zu befriedigen und auch meine Kreative, das, was ich gerne gemacht habe, auch ausleben zu können. Im jüdischen Bereich war es, dass es mir einfach wichtig war und bis heute wichtig ist, wirklich, wirklich in die Zukunft zu gucken und zu überlegen, was haben wir jetzt, was braucht die jüdische Gemeinschaft und was müssen wir vielleicht verändern? Wie muss jüdische Jugendarbeit sein? Mich aktiv zu beteiligen. Ich war auch damals schon ein sehr kritischer und sehr offener Mensch. Ich habe deutlich gesagt, was ich denke. Und da muss man sich dann auch engagieren. Und der andere rote Faden war wirklich, dass mich halt die Medienwelt, Fernsehen, wie gesagt, ich wollte ja gerne mal Fernsehmoderator werden. Das hat mich gereizt und ich wollte das professionell machen.
Was wäre die Sendung gewesen?
Wetten, dass.
Wetten, dass. Das Lagerfeuer zu moderieren. Eines Abends sind Sie mehr so spontan und dann vielleicht ein bisschen zufällig von Ihrem Vater nach Hause eingeladen worden. Dies war ein folgenreicher Abend. Über die Folgen erzählen wir in der 2. Stunde. Und vorher hören wir, welchen Text Sie uns zur vollen Stunde mitgebracht haben.
Höre Israel, der Ewige unser Gott, der Ewige ist einzig. Gelobt sei der Name der Herrlichkeit seines Reiches für immer und ewig. Du sollst den Ewigen, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und deiner ganzen Kraft. Diese Worte, die ich dir heute befehle, seien in deinem Herzen, schärfe sie deinen Kindern ein und sprich davon, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst, und wenn du aufstehst, binde sie zum Zeichen an deine Hand, sie seien zum Stirnschmuck zwischen deinen Augen. Schreibe sie an die Pfosten deines Hauses und deiner Tore.
Domradio. Menschen.
Am Mikrofon Angela Krumpen. Zu Gast im Studio ist Michael Rubinstein. Sie haben uns Höre Israel aus der Tora mitgebracht. Jeder Gast, der kommt, kann aus Tausenden von Texten auswählen. Warum haben Sie diesen ausgewählt?
Es ist das Schma Israel, es ist das zentrale Glaubensbekenntnis des Judentums. Und es ist, wenn man es vielleicht neudeutsch sagt, kurz und knackig, aber es steht eigentlich alles drin, was Judentum und was jüdisches Leben ausmacht. Und deswegen habe ich es mitgebracht.
Ich habe ja Sie nicht gebeten, einen Text über das Judentum mitzubringen, sondern einen Text, der für Sie wirklich wichtig ist. Das heißt, dieses Schma Israel, dieses jüdische Glaubensbekenntnis ist für Sie wirklich wichtig.
Es ist auch für mich mein zentrales Glaubensgebet. Also das ist das im Gottesdienst, was ich mit der größten Inbrunst auch bete.
Warum?
Ja, es ist dieser Gedanke, dass Gott der Einzige und Gott ewig ist, das ist ja ein zentrales Element des Judentums und damit auch eine Kraft für mich. Und es erinnert mich auch immer daran, dass Gott um mich rum ist, Gott auf mich aufpasst. Aber wir auch Aufgaben und Pflichten von Gott bekommen haben. Und diese wechselseitige Beziehung, die ist für mich sehr wichtig und die kommt am besten da für mich darin raus.
Da steht ja drin, du sollst Gott lieben mit all deiner Kraft, deiner Seele, deinem Herzen. Was bedeutet das denn für Sie, Gott mit dem ganzen Herzen und aller Kraft und der ganzen Seele zu lieben?
Ich definiere mich darüber und vor allem meine Arbeit darüber. Ich sage immer, für mich jüdisch leben und meine Religion leben, meine Jüdischkeit ausleben, das ist das, was ich mache, dass mein Beruf, meine Berufung ist, wirklich für die jüdische Welt, für jüdische Menschen zu arbeiten. Und das ist quasi die Verpflichtung, die ich für mich da rausgenommen habe. Und bin mir sicher, das ist das, warum ich es mit der vollen Leidenschaft mache, die ich täglich spüre.
Als ich nach Berufung gefragt habe, kam das. Kam mit jüdischen Menschen, für jüdische Menschen gutes jüdisches Leben gestalten. Das ist die Berufung.
Genau.
Die Sendung Menschen im Domradio. Michael Rubinstein, es gab einen Abend, den haben Sie mit Ihren Eltern verbracht, nicht zu Hause, das habe ich eben falsch gesagt, aber das war eher zufällig, dass Sie dazugekommen sind und dann habe ich halt angekündigt, dass dieser Abend Weichen gestellt hat. Wo sind Sie zufällig mit Ihren Eltern gelandet und warum hat er Weichen gestellt?
Ich kam am späteren Nachmittag aus Siegen vom Studium zurück und mein Vater sagte, hast du heute Abend was vor? Und ich so, nee, ich will eigentlich zu Hause bleiben. Und sagte er, nee, komm doch mit. Wir haben den Kabbalat Shabbat, das festliche Abendessen zum Shabbat-Eingang Freitagabend der Gesellschaft für christlich-jüdische in Düsseldorf in der Gemeinde. Komm doch einfach mit. Und dann habe ich mich überzeugen lassen. Ich hatte ja eh nichts Besseres vor. Und ja, und dann saß ich dann an einem Tisch mit zwei Menschen. Der eine Mensch wurde meine spätere Frau und der andere Mensch mein späterer Trauzeuge und einer meiner engsten Freunde bis heute. Also das war schon eine sehr besondere Begegnung an diesem Abend.
Sie haben eine Frau geheiratet, die katholisch groß geworden ist. Das war für Ihre Familie, Sie haben erzählt, natürlich haben die sich in den 50er, 60er Jahren als Juden in Deutschland geguckt, wie sie hier leben können. Das war eine Herausforderung, oder?
Das war eine Herausforderung. Also ich glaube, man kann das hier auch offen sagen. Meine Eltern hätten sich gewünscht, dass ich jemanden kennenlerne und heirate, der als jüdische Frau zur Welt gekommen ist. Das war am Anfang schwierig aus ganz verschiedenen Gründen. Aber dann wurde sie dann auch letztendlich mit vollem Herzen aufgenommen. Aber es war ein steiniger Weg. Auch das hat natürlich auch unsere Beziehung erstmal belastet, aber sicherlich zu dem Zeitpunkt auch zusammengeschweißt, weil wir dann so ein bisschen gegen den Rest der Welt und den Weg auch gemeinsam gehen wollten und mussten.
Ihre Frau hat konvertiert oder ist konvertiert, heißt das richtig? Und Sie sagen, ich bin froh, dass sie das nicht für mich gemacht hat, dass sie das selber wollte. Was heißt, dass sie das selber wollte? Sie war einfach zum Judentum so hingezogen, dass sie das einfach schon, vielleicht war sie deswegen an dem Abend da?
Ganz genau. Sie hatte für sich die Entscheidung getroffen, dass ihr die jüdische Religion am nächsten ist und deswegen hat sie den nicht einfachen Weg, man kann auch sagen, den sehr schwierigen Weg auf sich genommen, Jüdin zu werden. Dadurch, dass das Judentum keine missionierende Religion ist, ist so ein Übertritt ein jahrelanger Prozess und das hat sie auf sich genommen.
Was heißt jahrelanger Prozess?
Ja, Also das hat so mehrere Jahre gedauert, 3, 4 Jahre hat das gedauert, von dem Moment, wo sie angefangen hat, sich dafür zu interessieren, zu lernen, zu machen, zu tun, bis zu dem Moment, wo sie offiziell übergetreten ist, bis sie vor das Rabbinatsgericht getreten ist, was den Übertritt sozusagen abgenommen hat, vor das Prüfungsgremium.
Das Rabbinatsgericht, das klingt tatsächlich so, als könnte man auch durchfallen und es wäre ganz schrecklich.
Kann passieren, ist Gott sei Dank nicht passiert.
Gut, ich habe schon nach Miriam Noah ohne H übrigens, ihrer Tochter gefragt. Und nachdem, als sie in ihr Leben trat, da haben sie gesagt, da wusste ich, dass alles anders wird, aber besser anders wird. Was wussten sie damals, als sie Vater wurden? Das ist ja wirklich auch ein besonderer Moment.
Man hatte plötzlich eine Verantwortung für das eigene Fleisch und Blut, für die nächste Generation, für das eigene Kind. Und man war jetzt, wir waren im wahrsten Sinne des Wortes jetzt eine Familie. Und Miriam war ein absolutes Wunschkind. Und es kam, die frohe Botschaft kam sehr überraschend. Wir hatten damit jetzt nicht so gerechnet zu dem Zeitpunkt. Dafür gab es Gründe. Und umso schöner und umso besser war es. Es war auch keine einfache Schwangerschaft für meine Frau. Und dann war halt dieses Wunschkind da. Und es hat sich auch am Anfang schon direkt wunderbar entwickelt. Und war von Anfang an ein Sonnenschein. Aber es ändert natürlich alles. Es hat die Beziehung geändert. Ich bin zu dem Zeitpunkt wirklich 12 bis 14 Stunden am Tag im Büro gewesen. Das war schon so. Jetzt kann man nicht sagen, ich bleibe noch 2 Stunden länger. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Und da war das Kind und die Tochter. Und man möchte das Kind ja auch als Vater nicht nur auf Fotos sehen oder schlafend. Und,
ja, wenn das man 2 Stunden erleben, länger schon, bleibt, dann kann sie nicht mehr aufbleiben.
Das war halt eine Herausforderung. Ich war in Frankfurt im Unternehmen. Es war wirklich eine Herausforderung. Und das alles unter einen Hut zu bekommen, war schon nicht einfach. Ich musste mich auch erst an diese Verantwortung, an die Verantwortung gewöhnen. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich war von Anfang an der tolle Papa. Das war ich nicht. Das hat mir viel abverlangt, aber es war alles wert bis heute.
Sie haben dann überhaupt einen großen Cut in Ihrem Leben gemacht. Sie haben gerade gesagt, Frankfurt, da 12 bis 14 Stunden, das war eine Stelle in der Wirtschaft. Und wenn ich sage, dass Sie hier sind, sage ich ja immer, dass Sie Geschäftsführer der jüdischen Gemeinden des Landesverband von Nordrhein sind. Und das ist ja ein krasser Schnitt gewesen. Sie sind gerufen worden. Es hat jemand gesagt, Hauch dieser Gemeinde Leben ein. Darüber sprechen wir aber gleich.
Domradio. Menschen.
Michael Rubinstein, Sie haben das im Vorgespräch so schön gesagt, in Frankfurt fragt man?
In Frankfurt fragt man, was bist du? Und in Duisburg fragt man, wer bist du?
Genau, also Sie haben in Frankfurt gearbeitet, Sie haben dann sich familiär nochmal neu sortiert, das können Sie selber erzählen, und haben diesen Ruf bekommen, hauche dieser Gemeindeleben ein. Was ist da passiert?
Ich war 1997 bis 1999 schon mal 2 Jahre Jugendleiter in der jüdischen Gemeinde Duisburg-Mülheim-Ruhr-Oberhausen. Als dann 2003 in Frankfurt klar war, dass mein Arbeitgeber und ich uns doch voneinander trennen und ich auch gerne eine berufliche Veränderung haben wollte und mitbekam, dass die jüdische Gemeinde Duisburg einen neuen Geschäftsführer sucht, habe ich dann mit dem Vorsitzenden Jacques Marx Kontakt aufgenommen. Und nach dem zweiten Gespräch bei ihm zu Hause war dann klar, wir machen das. Und der Arbeitsauftrag hieß, hauch dieser Gemeinde Leben ein.
Das ist ja poetisch und vielleicht auch ein bisschen, also es ist auf jeden Fall groß. Es ist ein großer Arbeitsauftrag. Das passt dazu, dass es Berufung ist. Was haben Sie denn, also wann denken Sie denn, dass eine jüdische Gemeinde lebt? Also wann ist Ihr Leben eingehaucht?
Wir als Team haben dann versucht, auf 2 Ebenen dieser Gemeinde Leben einzuhauchen. Das eine war, dass die jüdische Gemeinde Duisburg, wie die meisten Gemeinden in unserem Landesverband, überwiegend Zuwanderungsgemeinden sind, die erst in den 90er Jahren wirklich zu großen und lebendigen Gemeinden wurde. Duisburg von 118 Mitgliedern auf fast 3000 wuchs, ein neues Gemeindezentrum bekam, aber die personellen und auch die organisatorischen Infrastrukturen einfach nicht gestimmt haben. Die waren nicht mitgewachsen, konnten sie auch nicht. Und ich kam halt aus der Wirtschaft, von der Bankentochter. Ich kannte also, wie so ein Großunternehmen arbeitet und funktioniert. Und das war die erste Aufgabe, wirklich auch die Infrastrukturen zu schaffen, auch zu gucken, was brauchen wir personell. Drucken wir eine Gemeindezeitung wie bisher auf einem 99 Seiten Schwarz-Weiß-Kopierer oder lasse ich sie drucken und verschicke sie mit dem Postsendeservice, anstatt jedes Blatt einzeln noch zusammenzulegen und 3 Tage meine Verwaltung damit auseinander erstmal stillzulegen. Und dann war die Frage, was muss oder sollte eine jüdische Gemeinde leisten? Die Gemeinde hatte Gott sei Dank zu dem Zeitpunkt auch schon einen Rabbiner. Wir haben aber dann die Jugendarbeit verstärkt. Wir haben versucht, für die Erwachsenen was anzubieten. Mir war es ganz wichtig, dadurch, dass die Gemeinde in 3 Städten vertreten ist, auch vor Ort alles das an jüdischer Arbeit anzubieten, was wir auch im Gemeindezentrum in Duisburg angeboten haben, bis auf Gottesdienste, die wir in der Synagoge in Duisburg ausschließlich angeboten und durchgeführt haben. Aber wirklich, dass die Leute nicht die Hemmschwelle haben, oh, wenn ich jüdisches Leben in meiner Gemeinde haben möchte, muss ich immer nach Duisburg kommen, sondern ich kann das genauso gut in Mülheim und in Oberhausen haben. Wir haben die Sozialabteilungen gestärkt. Also wir haben versucht, wirklich von jung bis alt eine Infrastruktur zu machen. Wir haben ein Café Olé gemacht, das ist das Tanzcafé für Senioren und vor allem wirklich das Highlight war die Gründung des jüdischen Kindergartens in Duisburg.
Warum war das so ein Highlight?
Zum einen glaube ich, wenn man heute sagt, wir haben Mitte Mai die Erlaubnis bekommen, ihn eröffnen zu dürfen und haben ihn im August eröffnet. Das ist für einen Kindergarten schon sensationell. Und das war das Teilstück, was uns noch gefehlt hat. Die Juden und Jüdinnen, die hier hingekommen sind aus der ehemaligen Sowjetunion, waren überwiegend nicht religiös geprägt. Und das jüdische Konzept heißt Le Dor Vador von Generation zu Generation. Und hier haben wir einen Generationsbruch. Nachdem die Kinder nicht mehr von den Eltern lernen konnten, war das Konzept oder die Idee zu sagen, dann müssen die Eltern von den Kindern lernen. Deswegen ist die Erziehung schon im kleinsten Alter, die jüdische Erziehung von Kindern im Kindergartenalter und das Zurücktragen die Familie so unglaublich wichtig für unsere Gemeinde damals in Duisburg gewesen. Ist es auch bis heute. Und es ist einfach wunderbar, wenn sie da so in den Kindergarten kommen und so viele kleine jüdische Kinder sind, den Schabbat feiern. Also das war für die Gemeinde, aber auch persönlich wirklich ein absolutes Highlight.
Wenn ich Ihren Lebenslauf angucke, dann waren Sie erst Assistent, dann Mitglied, dann hauptamtlicher Geschäftsführer der jüdischen Gemeinde. Das klingt nach jemandem, der wirklich seinen Platz findet.
Ja, ich habe meinen Platz gefunden. Ich habe seitdem nie was anderes machen wollen. Jetzt mache ich ein bisschen was anderes, weil wir im Spitzenverband nicht mehr so das tagtägliche Brot- und Buttergeschäft haben an der Basis. Aber trotzdem, wir sind 8 Gemeinden im Landesverband, mit denen wir in einem intensiven Austausch sind. Und meine Erfahrung aus 11 Jahren Duisburg und Gemeindearbeit bringe ich dann natürlich ein und gebe sie auch gerne weiter. Also das ist wirklich meine berufliche und auch meine emotionale Heimat, ja.
Trotzdem, als 2011 oder 2012, das weiß ich nicht genau, jedenfalls kam die Frage, es ging um 2012, da kam die Frage, ob Sie nicht für die Oberbürgermeisterschaft in Duisburg kandidieren. Das ist ja eine aufregende Frage und das passt ja nicht zu jemand, der sagt, so, ich habe meinen Platz gefunden und da bleibe ich jetzt. Was hat gemacht, dass Sie gesagt haben, ja, das ist nicht nur aufregend, sondern das nehme ich auch an, ich kandidiere.
In meiner Tätigkeit in der Duisburger Gemeinde war ich sehr stark auch im interreligiösen und interkulturellen Dialog engagiert. Ich habe immer unsere Gemeindearbeit verstanden, dass wir integraler und integrierender Teil der Stadtgesellschaft sein müssen, dass wir uns beteiligen müssen, dass wir das Haus öffnen müssen. Und deswegen war ich auch mit vielen Menschen nicht-jüdischen Glaubens, mit vielen Duisburgern und Duisburgern, auch mit der Politik, mit den Wohlfahrtsverbänden in einem engen Austausch und Kontakt. Und als man damals nach dem Love Parade-Drama, nach der Katastrophe, einen unabhängigen, parteiungebundenen, aber doch verbindenden Kandidat gesucht hat, ist man auf mich zugekommen. Und ich habe das als große Ehre und Herausforderung verstanden und habe gesagt, ja, ich möchte hier was für diese Stadtgesellschaft tun, weil ich wirklich, auch wenn ich in Düsseldorf geboren wurde, wirklich dann auch zu dem Zeitpunkt, war Duisburg mein Zuhause. Mhm. Und ich wollte für diese Stadt in dieser schwierigen Situation etwas geben.
Sie haben 11% der Stimmen bekommen. Das finde ich viel. Herzlichen Glückwunsch nochmal, auch ein paar Jahre danach. Wenn Sie es geworden wäre, was wäre Ihr Hauptanliegen gewesen?
Ich habe im Wahlkampf schon versprochen, dass ich nicht über Wasser gehen kann und keine Wunder verbringen kann. Aber mir wäre wichtig gewesen, wirklich die Stadtgesellschaft stärker zusammenzuführen. Und wir merken es ja auch gerade bei dem Ergebnis der jetzigen Bundestagswahlen oder auch wenn wir auf die Landtagswahlen hier schauen, dass der Kitz als Zusammenhalt unserer Gesellschaft schwindet. Mhm. Und das wäre in einer Stadt wie Duisburg wirklich wichtig gewesen, den Zusammenhalt und auch den Glauben an die Stadt. Und dass diese Stadt, die manchmal selbst und manchmal fremdverschuldet, wirklich so böse in den Schlagzeilen stand, wirklich auch ein positives Image bekommt und dass der Duisburger und die Duisburgerin stolz wieder drauf sind, Duisburger oder Duisburgerin zu sein.
Dieses, in Ihrem Buch geht es ja auch, habe ich am Anfang schon mal nachgefragt, um Normalität. Wann endlich können wir denn normal miteinander umgehen? Dass Sie als deutscher jüdischen Glaubens diese Frage überhaupt angetragen bekommen haben, ist doch ein Stück Normalität, oder?
Ja. Das ist sicherlich ein Stück weit Normalität gewesen, was die Frage betrifft. In der dann praktischen Umsetzung war es das dann wiederum gar nicht, im positiven wie im negativen Sinn. Mhm. Im positiven Sinn die ganze öffentliche und mediale Aufmerksamkeit, die ich da bekommen habe, die hätte ich nicht bekommen, wenn man nicht darauf abgezielt hätte, dass ich der jüdische Oberbürgermeisterkandidat bin. Mhm. Im negativen Sinn ist auch, dass der Herr Rubinstein Jude ist, auch Teil des Wahlkampfs geworden. Ich habe gesagt, und ich sage es bis heute, Jude sein ist kein Qualitätskriterium, vor allem auch nicht dafür, ob ich ein guter OB geworden wäre oder nicht.
Natürlich gab es auch Kommentare so in dem Sinn, wie will ein Jude und Jude dann verstanden als Nationalität, wie will der denn eine deutsche Stadt regieren? In der Frage lag Normalität und danach war es vorbei mit der Normalität.
Ja, es ging ja so weit, ich habe ja nicht alles lesen können, aber das, was ich an E-Mails bekommen habe, das, was zum Teil in den Presse, Medien, online da stand, also an Kommentaren, die zum Teil gelöscht wurden. Also der Antisemitismus, der einem da auch entgegenschlug, der war schon grenzwertig und kurz davor, grenzüberschreitend zu werden.
So fremd und doch so nah. Juden und Muslime in Deutschland. So heißt das Buch von Lamia Kador und Michael Rubinstein. Und im Untertitel heißt es Juden und Muslime in Deutschland. Das ist mal ein Thema, was immer noch sehr viel Brisanz in sich trägt. Michael Rubinstein, woher kam die Idee?
Wir haben uns bei einer Tagung des damaligen Integrationsbeauftragten der Landesregierung Thomas Kufen kennengelernt. Wir waren im Gästehaus der Bundesrepublik in der Schweiz. Es war sehr schön, es war eiskalt und regnerisch, aber die Location war schön.
Das Gästehaus der Bundesrepublik in der Schweiz?
Ja, gibt es.
Okay, muss ich gerade mal.
Am Luganer See. Und da wurde gerne über Juden und Muslime gesprochen und dann haben sich die Muslime und der Jude gedacht, dann unterhalten wir uns mal miteinander. Und wir haben sofort eine Chemie miteinander gehabt. Und da entstand die Idee dann relativ schnell, wir müssen eigentlich ein Buch miteinander schreiben.
Das heißt, Sie waren da eingeladen, aber es wurde trotzdem nicht mit Ihnen, sondern über Sie gesprochen?
Wir hatten zumindest den Eindruck, ja.
Okay. So, und daraus, das war die Idee, sozusagen, wir unterhalten uns und wir unterhalten uns öffentlich, machen das nachhaltig, machen das nicht in irgendeinem Videopodcast, sondern wir schreiben daraus ein Buch. Ich fand das, was ich wirklich interessant und auch spannend fand, war so einen doppelten Blick zu haben, von innen und von außen. Und dann doppelt, weil das ist einfach der doppelte Blick von innen und von außen von einem jüdischen Deutschen und der doppelte Blick von einer muslimischen Deutschen von innen und außen. Und für mich ist es ja dann trotzdem eine Außenperspektive, weil ich kann weder wie ein männlicher Jude noch wie eine weibliche Muslima gucken. Wie war das untereinander?
Sehr vertraut. Sehr offen. Das ist auch das, was wir am Anfang des Gesprächs hatten. Sowas kann man auch nur machen, wenn man wirklich offen miteinander spricht.
Das ist auch offen. Also das ist ja, natürlich spricht man wahrscheinlich, also hinter den Kulissen nochmal offener, aber was im Buch drinsteht, ist alles schon offen.
Ja, das ist so. Und wir haben auch diskutiert und wir waren auch nicht mit allem einer Meinung, gerade beim Thema auch Israel-Palästina. Da hatten wir, da mussten wir wirklich gucken, wie bekommen wir das, wie kommen wir das zusammen. Aber das ist auch eine Qualität einer Freundschaft und auch eines offenen, ehrlichen Dialoges, dass man sagt, hier knirscht es jetzt ein bisschen, aber wir führen das Gespräch trotzdem weiter.
Das ist ja auch der Knackpunkt zwischen Juden und Muslimen. Das Verhältnis ist kompliziert. Gucken wir doch mal dahin, was hat der Nahostkonflikt damit zu tun und wie haben Sie denn die Kuh vom Eis gekriegt?
Die Kuh vom Eis haben wir gekriegt, indem wir einfach diese Passage nochmal gemeinsam überarbeitet haben und ich sage, etwas entschärft haben. Mhm. Wir gesagt haben, wenn wir das jetzt so in der Form, wie es ursprünglich mal war, schreiben, richtet sich der Blick zu stark auf diesen Konflikt. Und das war genau das, was wir nicht wollten. Natürlich war uns klar, wir können dieses Thema nicht komplett ausklammern. Bei vielen Lesungen haben wir es aber ausgeklammert, weil es dann sonst immer auf diesen israelisch-palästinensischen Konflikt hinausläuft. Und der Anspruch und das Anliegen war ja, dass wir jüdische Deutsche und muslimische Deutsche über unser Leben hier und unsere Gemeinsamkeit, unsere Schwierigkeiten miteinander und auch mit der Mehrheitsgesellschaft ausführen. Und so haben wir dann auch die Schwerpunkte gelegt. Gerade letzte Woche, wir haben gerade Neujahr gefeiert, Rosh Hashanah, da steht auch die Stelle drin von Abraham und also letztendlich sage ich immer, wir sind ja Halbgeschwister und das wissen die wenigsten Juden und das wissen die wenigsten Muslime, dass wir ja den gleichen Vater haben, verschiedene Mütter. Und diese Gemeinsamkeiten da rauszuarbeiten, das war uns dann auch war uns wichtig. Und das ist auch das, was heute eine Schwierigkeit ist, dass wir Juden zu wenig über die Muslime zu wenig über Juden wissen und dass da viele Vorurteile und Unwissenheit dafür sorgt, dass wir Angst voreinander haben, Vorurteile einander gegenüber haben und dann spielt halt noch ganz klar der Konflikt Israel-Palästina eine Rolle, wobei ich mich immer frage, bitte, was haben türkische Muslime jetzt mit diesem Konflikt zu tun, wenn wir uns hier miteinander begegnen? Das ist mir oftmals zu oberflächlich als Argument, warum man sich denn im Dialog verweigert.
Da gäbe es jetzt unendlich viele Dinge zu sagen. Ich habe schon gedacht, eigentlich müsste man dazu meine eigene Sendung machen, weil das sonst tatsächlich einfach sehr schnell oberflächlich wird oder auch willkürlich, was man davon rausnimmt. Aber ich habe nach dem Nahostkonflikt gefragt, weil mein Eindruck ist, dass es schon das Verhältnis doch wirklich sehr prägt, wenn man nicht ein bisschen differenzierter wird. Das ist einfach wie so ein neues Feindbild gibt und diesmal nicht von Deutschen zu Juden. Ich sage es so plakativ, Sie können mich sofort verbessern, aber ich habe jetzt mal nicht die Samthandschuhe an. Von Muslimen zu Juden, dass es einfach ein neues Feindbild gibt.
Das ist so. Das ist so, das kann man auch in Studien nachweisen. Der Antisemitismus unter Muslimen ist besonders hoch. Wir führen hier einen Stellvertreterkonflikt, der uns hier überhaupt nicht betrifft. Und ich sage auch immer, meine ganz persönliche Meinung ist, das geht überhaupt nicht um Religion. Das ist ein politischer Konflikt, ein territorialer Konflikt. Und wir tragen den hier als Religionsvertreter aus miteinander und machen uns das Leben hier schwer gegenseitig. Wir haben eigentlich viel mehr gemeinsame Interessen oder müssten gemeinsame Interessen haben, genau wie wir gemeinsame Wurzeln und religiöse Alltagsrituale haben. Aber der Antisemitismus unter Muslimen, gerade unter jungen Muslimen, ist wirklich bedenklich angestiegen.
Domradio. Menschen.
Michael Rubinstein. Unsere gemeinsame Zeit hier im Domradio in der Sendung Menschen geht zu Ende. Aber uns bleibt noch Zeit und ich möchte die gerne nutzen, um über ein Thema zu sprechen, von dem Sie in Ihrem Buch sagen, man kommt sich ja ein bisschen blöd vor, wenn man von Gott spricht. Ich will das jetzt trotzdem machen und hoffe, dass Sie sich dabei nicht blöd vorkommen und auch nicht ein bisschen und auch nicht viel. Warum? Warum glauben Sie, dass man sich ein bisschen blöd vorkommt, wenn man von Gott spricht?
Das ist heute nicht mehr sexy, um es jetzt mal etwas salopp zu sagen. In einer Zeit, in der Religionen immer für das Böse in der Welt verantwortlich gemacht werden und man vergisst, dass eigentlich die Werte, die das Christentum, das Judentum, auch der Islam geben, eigentlich Werte sind, die für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung nahezu existenziell sind. Ist Religion heute etwas, wo die Leute sagen, ich habe mit Gott nichts mehr zu tun und wenn wir uns das alles angucken, was auf der Welt passiert, dann kann er gar nicht existieren. Das ist heute nicht mehr sehr populär.
Welche Werte sind das, wenn Sie sagen, die Religionen bringen etwas mit sich, das ist genau das, was wir jetzt brauchen?
Das hat sehr viel was mit Freiheit zu tun. Das hat auch was mit Werten vor allem zu tun. Wir leben ja in einer Zeit, die ich empfinde, wo Werte...
Das habe ich verstanden, aber welche Werte? Also weil das ist ja so Werte, da kann man, also wenn man das so offen sagt, dann denkt jeder sich seine Werte und man denkt, man würde über das Gleiche sprechen, aber das ist oft gar nicht so.
Also überhaupt, dass Dinge wertvoll sind, dass man Dinge schätzen weiß, dass es Verbindlichkeit gibt, dass Entscheidungen akzeptieren, dass es einen respektvollen Umgang miteinander gibt, dass man den Mensch Mensch sein lässt, dass man nicht sagt, ich bin wichtiger oder höher oder größer als du, eine Gleichberechtigung. Mhm. Also alles Werte, die wir aus unseren Religionen in der Hinsicht kennen, die für ein friedliches Miteinander auch wichtig sind. Also, eine gewisse Grundordnung im Leben.
Sie sagen, das, genau das machen Religionen. Sie legen immer den Finger in die Wunde und sagen, nee, du bist nicht wichtiger als die anderen. Die anderen sind genauso wichtig wie du und denk darüber nach oder versuch dich so zu verhalten. Ich suche gerade eine Stelle in Ihrem Buch, ich kann sie nicht direkt finden. Ich weiß nur, dass ich gelesen habe, dass Sie schreiben, und ich meine, es wäre um die Seite 159 herum, dass es einfach Ihnen die jüdische Seele aufgeht, zum Beispiel beim Schabbat oder zum Beispiel, wenn Sie neben Ihrem Vater sitzen. Jetzt nicken Sie, da muss es irgendwo stehen. Was passiert da, wenn Ihnen die jüdische Seele aufgeht?
Das ist der Moment, wo ich mir meiner Gemeinde, meinem Vater natürlich auch, wenn er neben mir sitzt, aber auch Gott am nächsten bin. Und wir haben jetzt diesen Freitag und Samstag haben wir Yom Kippur, unseren höchsten Feiertag, wo wir Gott um Vergebung unserer Sünden bitten und hoffen, ins Buch des Lebens eingeschrieben zu werden. Und wenn da die ganze Gemeinde bestimmte Gebete sieht, das Avinu Malkeinu und der Torah-Schrein aufgemacht hat und man nach 25 Stunden Fasten, wo man wirklich nicht essen und nicht trinken darf, wirklich sich nur noch aufs Beten konzentriert und so einen gewissen Status erreicht hat, der auch durchs Fasten bedingt ist, dann öffnet sich wirklich das Herz und die Seele und wenn dieses Schlussgebet kommt, dann schließe ich die Augen und habe wirklich den Eindruck, da sind wir ein Volk und wir sind Gott ganz nah und Gott ist uns ganz nah.
Ich bin jetzt ein bisschen hin und her gerissen, weil ich hatte mir fest vorgenommen, diese Sendung nicht zu Ende gehen zu lassen, ohne mit Ihnen darüber zu sprechen, wie es Ihnen geht. Dass zum Beispiel Martin Hohmann jetzt wieder im Bundestag sitzt, der 2003 aus dem Parlament gehen musste, weil er zum Tag der Deutschen Einheit eine Rede gehalten hat, die einfach klar als antisemitisch eingestuft wurde. Im Fragebogen haben Sie gesagt, ich bin erschüttert, ich bin jetzt ein bisschen zögerlich, aber vielleicht ist es genau das, weil wir eigentlich bei der Spiritualität sind. Und trotzdem will ich diese Sendung nicht zu Ende gehen lassen, ohne über dieses jüngste Kapitel deutscher Politik gesprochen zu haben. Erschüttert, also wie geht es Ihnen damit?
Also der schlimmste Moment am Sonntagabend war, selbstverständlich, als man die ersten Hochrechnungen gesehen hat, kam der Schock. Aber als Gauland dann sprach, wir holen uns unser Volk und unser Land zurück, da war ich wirklich tief erschrocken und schockiert. Das ist für mich Nazi-Jargon. Und wenn so etwas öffentlich gesagt werden kann, habe ich mich gefragt, wohin führt das? Erstmal, was heißt das? Ja, und wohin führt das? Und ist das jetzt die neue Art und Weise, wie wir miteinander hier in diesem Land umgehen und auch wie man sich politisch miteinander auseinandersetzt? Oder wir werden Frau Merkel jagen? Das macht mir wirklich Angst. Also ich glaube fest an unsere Demokratie. Ich habe mir bis jetzt nie Sorgen gemacht, dass ich irgendwann aus diesem Land weg müsste. Das mache ich mir auch jetzt nicht, aber die Sorgenfalten werden definitiv tiefer.
Bringen Sie das irgendwie zusammen mit Ihrem diesem, von dem Gefühl, von dem Sie eben gesprochen haben, wir sind, ich bin Gott ganz nah, wir sind ein Volk. Also hilft das, wenn Sie sich so erschrecken über das, was passiert?
Es hilft mir insofern, dass ich weiß, wir haben eine Gemeinschaft, in der ich mich auch aufgehoben, in der ich sicher bin. Und wenn Gott behüte, alle Stricke reißen sollten, dass ich genau weiß, ich kann dieses Land verlassen und in einem anderen Land Zuflucht finden. Das ist für mich jetzt nicht die Option, die ich mir gewünscht habe, über die ich nachdenke. Aber sie im Hintergrund zu haben, ist auch angesichts des Wahlergebnisses sicherlich nicht von Nachteil.
Das ist ein Backup, was genau. Einfach immer da ist. Das ist, was Sie sich nicht wünschen. Als letzte Frage, was wünschen Sie sich? Was soll in Ihrem Leben noch passieren?
Ich wünsche mir, dass die Arbeit Früchte trägt und dass dieses jüdische Leben, was hier wirklich wächst und gedeiht, wirklich dauerhaft seine Zukunft hat und dass wir wirklich es schaffen, die Normalität, von der wir gesprochen haben, wirklich auch Wahrheit wird, jüdisches Leben hier wieder ganz akzeptiert und normal wird, aber dass wir insgesamt als Gesellschaft stärker zusammenwachsen und dass wir verschiedene Religionsgemeinschaften auch noch wesentlich stärker unsere Kraft dafür investieren, für das friedliche Miteinander innerhalb der Religion, aber auch für unsere Gesamtgesellschaft wirklich auch annehmen und da auch nach vorne gehen, gerade auch angesichts der Ergebnisse vom vergangenen Sonntag.
Dann wünsche ich Ihnen zuerst mal, dass Sie das erleben, dass es diese Normalität gibt oder spätestens Ihre Tochter Miriam, dass sie das erleben kann. Und ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Und uns allen wünsche ich, dass wir die Samthandschuhe ausziehen. Dass wir das ernst nehmen, was Sie sagen, weil wenn wir die Samthandschuhe ausziehen, dann ist die Chance viel größer, dass es Normalität gibt. Machen Sie es gut, am Mikrofon war Angela Krumpen.
Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.